Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Ich bin ein ziemlich rationaler Mensch und versuche auf der
Ebene das... Moment mal, warten Sie mal kurz. Ich lese nochmal nach, wie heißt das hier? Ah, Führungsgefühle. Ach so. Scharf. Was soll das denn jetzt? Wir zerschießen das ganze Konzept.
Das heißt ja nicht, dass ich keine Gefühle habe.
Ach so, okay, dann Glück gehabt.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Mein Gast heute ist ein Mann, den ich dafür bewundere, dass er in einem für mich schier undurchdringlichen Gewirr aus Gremien und Rollen immer die Orientierung behält und auch immer wieder für Klarheit sorgt. Und das ist auch eines der Themen, um das es heute gehen soll. Herzlich willkommen, Jens-Uwe Scharf.
Ja, hallo in die Runde.
Schön, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind. Herr Scharf, Sie sind, wenn ich auf Ihre E-Mail-Signatur gucke, Leitung Gesundheits-, Sozial- und Fachpolitik im Caritasverband für das Bistum Berlin. Und diese Leitungsaufgabe, die teilen Sie sich auch mit einer Kollegin. Sie sind außerdem Fachreferent Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Und Sie sind aus diesen Rollen heraus in den unterschiedlichsten Gremien auf Landesebene und überverbandlich unterwegs. Und deswegen zwei Fragen zu Beginn. Erstens, hatten Sie heute schon einen Gremienkeks? Und zweitens, wie behalten Sie bei all diesen Funktionen und Rollen, die Sie da haben, eigentlich den Überblick?
Ich hatte heute tatsächlich keinen Gremienkeks, aber ich war natürlich schon mit dem einen oder anderen im Gespräch gewesen. Aber Gott sei Dank ist Freitag immer ein Tag, wo wir heute aufzeichnen, wo nicht ganz so viele Gremien sind. Und das ist immer der Tag, wo man wirklich mal das ein oder andere ein bisschen nacharbeiten kann, wo man sich hier und dort nochmal ein bisschen Gedanken macht und wo man versucht, sich zu sortieren, um denn den Überblick zu behalten. Das ist dann, glaube ich, wirklich auch mal ganz wichtig, mal zur Ruhe zu kommen und sich dann das alles anzugucken und anzuschauen, wo man denn gerade steht.
Jetzt habe ich schon gesagt, es sind so viele Rollen und Gremien und Funktionen. Auf das, wie Sie zur Ruhe kommen und sich die Klarheit verschaffen, komme ich gleich nochmal. Aber vielleicht für alle, die zuhören, auch die Frage, wo sind Sie denn im Moment eigentlich genau unterwegs und was hat Sie dazu gebracht, in diese ganzen Rollen zu gehen und insbesondere in die Führungsrolle zu gehen?
Na gut, es sind ja ganz, ganz viele Fragen.
Es ist genau das, was man nicht machen soll. Ganz viele Fragen auf einmal. Also, vielleicht fangen wir vorne an. Was machen Sie und wo sind Sie hauptsächlich unterwegs und was machen Sie dann noch?
Also, ja, meine Aufgabe als Leiter der gesundheitssozialen Fachpolitik im Caritasverband ist ja, mit meinen mittlerweile 15 Mitarbeitenden die verschiedenen Aufgabenbereiche, Träger, Einrichtungen, der Caritasverband in verschiedensten Gremien, in verschiedensten Bereichen zu vertreten. Um mal eine Größenordnung zu nennen, worum geht es da? Der Berliner Caritasverband ist ja sozusagen selber ein Verband, der Dienste und Einrichtungen betreibt. Das sind so ungefähr 200 Beratungsdienste, die wir in der Stadt Berlin, in Brandenburg, aber auch in Vorpommern vorhalten. Aber darüber hinaus vertreten wir als Spitzenverband halt auch unsere Caritas-Gesellschaften, Fachverbände, kooperativen Mitglieder. Insgesamt geht es um 13.000 Mitarbeitende, über 5.000 Ehrenamtliche, die wir im Erzbistum hier betreuen. Und vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen an der Stelle. Also wir haben insgesamt 12 Krankenhäuser, die wir vertreten, 40 Kinder- und Jugendhilfe- und Behindertenhilfeeinrichtungen, 76 Kindertagesstätten, 63 Senioreneinrichtungen, 18 ambulante Pflegedienste, als auch diverse Selbsthilfegruppen. Alles im Geschäftsbericht nachzulesen, das kann man auf unserer Homepage.
Haben Sie den Geschäftsbericht gerade vorliegen und können es ablesen oder wissen Sie das auswendig?
Das sieht ja keiner.
Zum Glück.
Natürlich kann ich das auswendig. Also sowas muss ich ja nachts immer auswendig können.
Ach so, verstehe. Okay. Ich notiere mir das gerade mal. Also zur Führung gehört nach Zahlen auswendig lernen.
Genau. Und wie man schon ein bisschen sehen kann, ist uns unsere Aufgabe halt wirklich in den unterschiedlichsten Gremien, Verhandlungsgruppen, Runden, ja, die Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser, für die Pflegeeinrichtungen, für die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen zu gestalten, als aber auch mit der Politik viel zu sprechen, zu gucken, wo gibt es die Probleme. Wir haben die Lösung in der Tasche und bieten denen das dann halt.
Jetzt haben Sie so viele Zahlen genannt und es ist wirklich eindrücklich, weil allein da wird mir schwummerig, ja, wenn ich denke, okay, also was hängen da alles für unterschiedliche Aufgaben dran und wie dünn müssen Sie sich denn streichen, um diesen vielen Ansprüchen, die da von diesen ganz unterschiedlichen AkteurInnen auf Sie einströmen, gerecht zu werden?
Naja, das mache ich ja nicht alleine. Also das ist ja sozusagen wirklich auch ein Teamwork von vielen Kolleginnen zusammen mit unserem Vorstand, zusammen mit den Regionalleitungen, die vor Ort für die Dienste zuständig sind, versuchen wir ja gemeinsam tatsächlich halt auch diesen Ansprüchen und Wünschen und Gegebenheiten gerecht zu werden. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die Erwartungen der Menschen konkret, die erwarten von uns Hilfe. Also sie kommen zu uns in die Beratungsstelle, weil sie ein Problem haben, was sie mit uns besprechen wollen und wo sie ganz gern auch eine Lösung für hätten. Wir versuchen, diese Lösung zu finden. Das machen wir mit unseren Sozialpädagogen, Sozialarbeitern in den Diensten, in den Einrichtungen oder auch mit den Pflegekräften, damit genau diese Probleme gelöst werden. Aber das muss ja halt auch irgendwo bezahlt werden. Und dann kommen wir natürlich auch mit ins Spiel, um sicherzustellen, dass quasi die Dienste auch wirklich gut finanziert werden. Und das sind natürlich Verteilungskämpfe, in denen wir uns dort bewegen. Mhm. Nicht nur, sagen wir, zwischen den unterschiedlichen Trägern und Wohlfahrtsverbänden, die da unterwegs sind, sondern generell, das kriegen Sie ja auch mit. Zurzeit wird ja der Bundeshaushalt diskutiert. Es wird der Landeshaushalt in Berlin diskutiert. Was ist wichtiger, der öffentliche Nahverkehr oder die Magnetschwebebahn versus dem kostenlosen Mittagessen in der Schule oder im Kindergarten oder einer Schuldnerberatungsstelle? Und in diesem Konzert müssen wir halt immer dafür sorgen, dass, sagen wir mal, die Menschen, die uns anvertraut sind, nicht verloren gehen und hinten runterfallen. Und das ist unser Auftrag oder auch das, was uns oder mich auch motiviert.
Schön, dass Sie das nochmal auf sich beziehen und sagen, das ist auch das, was Sie motiviert. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, in diesem Konzert der vielen Stimmen und der vielen Akteurinnen mit ganz unterschiedlichen Interessen, wie sieht da Ihre Führungsaufgabe aus? Oder was gehört zu Ihrer Führungsrolle in diesem Konglomerat?
Zum Anfang hat man ja schon gehört, dass wir ja von der Wiege bis zur Bahre, sage ich immer so schön, mit verschiedensten Menschen in Kontakt sind, den Menschen halt in ihrer jeweiligen Situation versuchen, eine Unterstützung, eine Hilfe, einen Erziehungsbeistand bis hin zur Pflege zu ermöglichen. Da gibt es natürlich Spezialisten, die quasi an dieser Stelle gucken, das kann nicht einer allein machen oder das können auch nicht zwei allein machen. Also das müssen mehrere zusammen machen, dass wir dann halt gucken, in den unterschiedlichen Bereichen, was ist jetzt wirklich angezeigt oder was sind die Probleme, wo müssen wir da jetzt zusammen gucken? Also meine Aufgabe besteht darin, mit den Fachkolleginnen vor Ort wirklich immer zu gucken, was sind die Themen, was sind die Themen, die die Einrichtungen bringen, was sind die Themen, die die Menschen bringen, wie können wir gemeinsam dort Politik aufmerksam machen oder wo können wir nochmal mit der Senatsverwaltung oder mit dem Ministerium in Brandenburg verhandeln, damit sich denn die Bedingungen tatsächlich gut verbessern.
Das heißt, Sie sind aber im Gegensatz zu vielen anderen Führungskräften, mit denen ich auch zu tun habe, wirklich auch stark noch im Fachthema mit drin, wenn Sie sagen, ich bin gemeinsam mit den ExpertInnen, mit den FachkollegInnen vor Ort unterwegs und wir überlegen zusammen, wo sind die Ansatzpunkte und mit wem muss man sprechen, um Bedingungen zu verbessern.
Ja,
stimmt das?
Genau. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, weil wir nicht so ein ganz großer Wohlfahrtsverband hier in der Region sind, wobei die Zahlen, glaube ich, immer mächtig sind, wenn man die dann so mal hört.
Absolut.
Aber dadurch, dass wir, sagen wir doch, denn überschaubar sind, also wenn ich das jetzt mal auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe rüberziehe, so bin ich ja in einem direkten Kontakt mit unseren 10 Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, die wir im Erzbistum haben, oder dort mit den Leitungskollegen der Einrichtungen, die mir sehr genau schreiben können, wo drückt jetzt der Schuh, welche Probleme sind da, was haben die Kinder für Sorgen, wie müssen wir darauf reagieren? Und mit diesen direkten Gespräch und Kontakten, die wir haben, können wir wirklich ganz gut in die Verwaltung oder auch in die Politik reinwirken.
Was hat Sie denn an der Führungsrolle ganz speziell gereizt? Also wenn das immer noch ein hoher Anteil auch an Fachlichkeit ist und nicht ausschließlich Management, worauf Sie sich da fokussieren, was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Die Frage war ja auch gewesen, warum machst du das eigentlich? Ne? So. Und da gibt es zwei Antworten drauf.
Okay. Ich bin gespannt. So, jetzt, Herr Scharf.
Die eine Antwort war die gewesen, warum ich mich dann entschieden habe, halt auch hier jetzt diese Leitungsaufgabe zu übernehmen. Ich hatte ja vorher auch schon unterschiedliche Leitungsaufgaben in anderen Bereichen. Ganz einfach gesagt, man weiß ja nie, wer da so kommt als neue Leitung. Dann mach's doch lieber selber. So, die andere Antwort, die schließt sich dem ja an. Also, dass man sagt, ich möchte natürlich gerne gestalten, ich möchte was entwickeln, ich möchte mit den Kollegen zusammen halt auch erfolgreich sein. Also, wir möchten was verändern, wir möchten die Bedingungen für die Menschen tatsächlich auch verbessern oder zumindest so gestalten, dass es erträglich ist. Und ich glaube, das kann ich in der Leitungsposition besser oder noch besser, als wenn ich das vorher, ich bin ja noch nebenher Fachreferent für Kinder- und Jugendhilfe, als ich das als Fachreferent konnte.
Das heißt, der Gestaltungswille ist tatsächlich ein Treibender und eine Motivation.
Definitiv, natürlich. Also ich möchte Leitung sein, weil ich halt was entwickeln oder was verändern will. Ich will auch sehen, dass sich was verändert. Ne? Mhm. Genau. Und ich will nicht nur verwalten. Also ich kenne auch Leute, die verwalten als Leitung und sagen, ja, Hauptsache ich bin Chef und ich kann sozusagen auf meiner Visitenkarte Chef stehen haben. Ne? Ich glaube, das ist weniger meine Motivation. Also das ist, glaube ich, wirklich eher, dass ich sehe, welche Dinge tun sich in der Welt, tun sich in Berlin, tun sich in Brandenburg. Wo müssen wir was angreifen und aufnehmen? Und das kann ich in der Rolle tatsächlich besser, als ich vor 35 Jahren als Sozialarbeiter angefangen habe.
Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, dass Sie auch in die Führungsrolle gegangen sind, also um gestalten zu können und weil Sie, ich glaube, Sie sagten, auch erfolgreich sein möchten. Ich finde es ganz interessant. Ich hatte einen anderen Gesprächspartner, ach, das wird aber erst eine der nächsten Folgen sein. Also für alle, die zuhören, kommt noch. Der sprach auch darüber, was für ihn Erfolg ausmacht. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie einen Erfolg zu verbuchen haben? Was macht es mit Ihnen und schlägt es zurück auf Führungsarbeit und auf die Arbeit mit den Mitarbeitenden, für die Sie der Vorgesetzte sind?
Also wenn ich einen Erfolg habe, freue ich mich natürlich. Ne? Und dann bin ich natürlich auch ein Stück weit froh, dann manchmal auch stolz. Also wenn man sagt, oh wow, hast ja was geschafft. Ne? Also das hat wirklich funktioniert. Das sind ja manchmal auch so eine Sachen, vorher weiß man das immer gar nicht so genau, ob es wirklich klappt. Ne? Und wenn es dann geklappt hat, dann ist das ein echt toller Erfolg und auch ein Gewinn. Und dann gibt es, glaube ich, auch, sag mal, Abstufung von Erfolg. Es gibt so diese vielen kleinen Erfolge, ne? So die tagtäglichen kleinen Geschichten, die man dann so hat, wo man denkt, boah, das war heute aber auch wieder ganz nett gewesen. Ja, und dann gibt es natürlich die großen Sachen, ne? Also wo man dann auch feststellt, also davon gibt es natürlich nicht so viel. Aber wenn man dann so im Menschensprech dann so einen Impact erzielt hat, also eine echte Veränderung, also da sagt man auch, wow, da haben wir echt was geschafft. Ja. Mhm.
Wird dann auch gefeiert?
Oh, ja. Aber es ist so das Feiern, also so das drüber freuen, ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und was ich auch gut finde oder was wichtig ist, ist auch das Freuen, wenn Kollegen oder Mitarbeitenden Erfolg haben. Das ist ja nicht immer der Erfolg, den ich in Anführungsstriche als Leitung habe, nur weil die Mitarbeiter jetzt erfolgreich sind, sondern das ist ja deren Erfolg, den die erzielt haben durch ihre Arbeit. Und ich konnte sie da ein Stück weit begleiten und unterstützen. Also das Verständnis von Leitung im Sinne von ermöglichen ist mir persönlich auch ganz wichtig an der Stelle. Und ich glaube, das ist so wichtig und wird häufig auch vergessen, dass das manchmal so die kleinen Sachen sind. Also wenn meine Kollegen mich jetzt heute hier hören und der eine oder andere wird es wahrscheinlich auch, die werden sicherlich auch sagen, Mensch, manchmal müsste Jens Uwe doch auch mal das ein oder andere besser gesehen haben. Jetzt hat er wieder nicht gesehen, dass ich da erfolgreich war. Also muss ich auch gleich sagen, liebe Kollegen, tut mir manchmal leid. Manches hat man dann gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das so viele Sachen sind, die so parallel laufen. Das ist ja auch Ihre Einstiegsfrage gewesen. Das ist nicht böser Wille, aber manchmal sehe ich es halt auch und ich hoffe, ich sage es denen auch und merke es in der Reaktion, dass sie sich dann auch freuen.
Ich finde, ein super Schritt ist ja schon das Bewusstsein für den blinden Fleck. Ja, also blinder Fleck in Anführungsstrichen. Aber wenn Sie sagen, okay, es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die ich nicht sehe. Ich weiß aber, die gibt es. Ich versuche es zu würdigen, aber vor lauter rutscht es durch. Ist, glaube ich, schon viel mehr, als an vielen anderen Stellen geleistet wird. Ja, weil was ich nicht sehe, findet nicht statt. Ist ja auch eine Haltung, die man einnehmen könnte. Sie haben von den vielen kleinen Erfolgen gesprochen, die es zu würdigen gibt. Die eigenen, die von den Kolleginnen, haben Sie da, wie soll ich denn sagen, außer dass es nochmal angesprochen wird, wie machen Sie denn das? Ich frage das deshalb, ich möchte es erklären, weil ich in vielen Coachings, die ja häufig stattfinden, weil die Situationen schwer sind und problematisch sind, geht der Blick für diese vielen, vielen kleinen Erfolge und auch Glücksmomente total verloren. Ja, also das heißt, es findet genau das statt, was ich eben sagte, die werden überhaupt nicht mehr gesehen, geraten völlig aus dem Blick. Das heißt, wie versuchen Sie es im Blick zu behalten, auch wenn Sie nicht sozusagen alles mitbekommen? Und auf welche Art gelingt es Ihnen dann dem auch Ausdruck zu verleihen, dass da was war, was schön gewesen ist oder was zu würdigen ist?
Da müsste man meine Kollegen mal fragen.
Zirkuläres Fragen. Was glauben Sie, würden die Kolleginnen antworten?
Also ich höre ja viel zu. Also ich führe ja halt auch dadurch, dass ich ja regelmäßig meinen Kolleginnen oder Mitarbeitenden Gespräche führe und auch sehe, wo steht ihr gerade in eurem Thema? Wo seid ihr gerade dran? Was habt ihr vor? Und die wissen auch, dass ich ja nebenher schreibe ich mir das ja auch immer alles mit, ne? So dass ich es dann beim nächsten Mal mir auch wieder auf den Schirm ziehen kann und sagen kann, ja, ah, stimmt, das war ja jetzt dort gewesen. Ich glaube, das ist zumindest der Anspruch, der gelingt mir sicherlich nicht immer, aber das ist zumindest der Anspruch, wirklich auch zu sehen und zu gucken, was sind auch deren große oder kleine Erfolge und es halt auch einfach zu würdigen. Also wenn mir ein Kollege sagt, Mensch, wir hatten eine tolle Veranstaltung gehabt, die hat er mir vor 4 Wochen schon erzählt, dass er die jetzt plant, ne? Und dass man dann wirklich sagt, ach, wie ist es denn gelaufen und was habt ihr für eine Resonanz gehabt? Ach, stimmt, die Presse war ja da, du, ich habe den Artikel gelesen oder so, was auch wirklich stimmt. Also es ist nicht, dass ich das herrede.
Mal ins Blaue, ui, ja, der Presse, Mensch.
Ja, ich habe da vorher schon mal alles durchgelesen, was ihr da gemacht habt. Nein. Also ich glaube, das muss man wirklich auch immer im Blick behalten, so gut es geht. Aber sag mal, in dieser, leider gelingt es nicht immer. Also das ist auch wirklich so in dieser, sag mal, Breite unserer Tätigkeit, wo wir unterwegs sind, Berlin, Brandenburg, zum Teil Vorpommern. Aber ich merke das immer, wenn ich dann doch den einen oder anderen Kollegen dann darauf anspreche und dann freut er sich oder dann sagt er, Mensch, dass du dir das noch gemerkt hast, hätte ich jetzt nicht vermutet, ja, und dann freuen wir uns zusammen, dass es gelungen ist, ja. Mhm.
Also merke, als Führungskraft braucht man ein gutes Gedächtnis oder ein gutes System für eine Ablage, um die Dinge wieder rausziehen zu können. Und tatsächlich ganz ernst gemeint, so als kleiner Coaching-Tipp am Rande, es gibt in neueren Führungsansätzen auch immer wieder ja die Rede vom Thema der Beharrlichkeit. Ja? Und da geht es unter anderem darum, auch etwas nachzuverfolgen. Und zwar nicht nur nachzuverfolgen im Sinne von, ich trete den Leuten beharrlich auf die Füße, damit ich was kriege, sondern ich verfolge auch wirklich nach, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von Mitschneiden, was überhaupt los ist, was andere machen. Versuche mir das zu merken. Manche schreiben sich's auf, andere machen sich einen Knoten ins Taschentuch, um etwas wieder ansprechen zu können und um dann eben auch mitzubekommen, wenn was gut gelaufen ist.
Mhm, genau.
Jetzt haben Sie haben es eben auch nochmal gesagt, Sie sind parallel auf unglaublich vielen Baustellen unterwegs und in sehr verschiedenen Rollen. Und diese Rollenvielfalt bringt ja auch immer wieder Rollenkonflikte mit sich. Also nicht nur, dass die Interessen, die Sie schaukeln müssen, von den anderen sehr, sehr unterschiedlich sind und vielleicht auch gegenläufig und konfliktär, sondern auch Ihre eigenen Rollen können ja unter Umständen in Konflikt geraten. Wie gehen Sie mit solchen Rollenkonflikten und mit so widerstreitenden Interessen um?
Die Frage ist gut, weil ich gerade überlege, weil wo ich denn das letzte Mal einen Rollenkonflikt habe.
Haben Sie keine? Sollen wir einen kreieren?
Ja, ich habe ja schon unterschiedlichste Rollen auch erlebt und erfahren. Ne? Also selber bin ich ja, sag mal, Kollege oder Mitarbeiter, dann bin ich mal wieder Vorgesetzter. Ich war selber Berater gewesen, war selber mal Betriebsrat, war in der Mitarbeitervertretung bei uns, war Dienststellenleitung und was weiß ich alles. Ne? Ich habe in meiner jetzigen Funktion ist es tatsächlich so, dass ich eher mich zurücknehme, was meine, sag mal, Fachreferentenrolle betrifft. Ne? Mhm. Also, dass ich wirklich gucke, nicht, also dass die Kollegen denken, na, jetzt ist er Fachreferent und Leitung, jetzt spielt er natürlich seine Themen so weit nach vorne. Also vielleicht mache ich es ja auch, kann ja durchaus sein. Aber ich habe immer den Eindruck, als ob ich mich da wirklich eher zurückhalte, um den anderen Raum zu lassen oder den Raum zu geben, der notwendig ist. Mhm. Ne? Aber das macht tatsächlich das Problem oder das macht diesen Konflikt in dieser Doppelfunktion aus, ne? Mhm. Den ich persönlich auch nur begrenzt, sag ich mal, auflösen kann.
Sie sagten, Sie nehmen sich in der einen Rolle zurück, um da nicht so ein Geschmäckle zu erzeugen und um anderen Raum zu geben. Wie ist das, etwas plump gefragt, fürs Ego, wenn man die eigenen Themen dann doch hinten anstellen muss?
Na, Sie werden ja nicht ganz hinten angestellt. Also Sie laufen ja doch. Und von daher, das ist aber der Spagat, den ich sozusagen immer wieder aushalten muss oder stehe. Es hat Vorteile, also dass ich als auch Fachexperte unterwegs bin. Also weil durch diese Fachexpertise, die ich habe zu dem Thema, wo ich unterwegs bin, auch nochmal ganz anders wahrgenommen werde, als wenn ich jetzt nur Leitung wäre. Ne? Und über diese Fachexpertise gelingen mir auch immer wieder neue Zugänge. Also ob es in Verwaltung rein oder Politik rein, das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass, sag mal, im Land Brandenburg nehme ich ja die Geschäftsführerrolle unseres Vorstandes mit ein, in der Runde der Geschäftsführenden der anderen Wohlfahrtsverbände, also in der sogenannten Liga der Wohlfahrtsverbände, wo die Geschäftsführenden zusammensitzen und dort sozusagen die Interessen der Caritas vertrete. Und da habe ich tatsächlich die Jugendhilfe komplett hinten angestellt oder zumindest haben wir es fürs Land Brandenburg auch umorganisiert, dass ich dort nicht als Jugendhilfereferent quasi mehr auftrete.
Mhm. Also das heißt, wirklich strukturell versucht, es anders zu lösen, damit Sie persönlich aus diesem Konflikt herauskommen und die andere Rolle sauber wahrnehmen können. Mhm. Mhm. Super, wenn das geht. Ja, funktioniert ja,
genau.
Ja nicht
also immer. Da ist es uns, glaube ich, gelungen in Berlin, dass es immer noch, sag mal, ein Feld, also das ist eine Baustelle, wie Sie so schön sagten, Sie haben ja viele Baustellen. Ja, also das ist eine große Baustelle. an der wir sind. Und natürlich ist man ambivalent. Also das bin ich ja halt auch an der Stelle. So einerseits weiß ich, was ich fachlich inhaltlich gut kann an der Stelle. Und da fahre ich natürlich auch unter anderem richtig gut die großen Erfolge ein, zurzeit erst recht. Und andererseits, sag mal, ist es aber auch so, dass es natürlich, sag mal, von den Aufgaben her schon sehr unterschiedliche Aufgaben, sehr unterschiedliche Rollen sind, die ja auch viel Kraft und Energie kosten. Und sagen wir, da den Energie- und Krafthaushalt gut zu organisieren an der Stelle, das ist, sagen wir, die Herausforderung, mit der ich ja jeden Tag dann zu tun habe. Ne?
Wie lösen Sie es für sich? Also diese Kraft immer wieder zu tanken und den Energiehaushalt in Ausgleich zu bringen?
Das eine ist natürlich, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch und versuche auf der
Ebene das. Moment mal, warten Sie mal kurz. Ich lese nochmal nach, wie heißt das hier? Ah, Führungsgefühle. Ach so. Scharf. Was soll das denn jetzt? Wir zerschießen das ganze Konzept.
Das heißt ja nicht, dass ich keine Gefühle habe.
Ach so, okay, dann Glück gehabt.
Nee, aber das ist natürlich, auf dieser rationalen Ebene muss das natürlich erstmal gut einsortiert werden. Und das andere ist natürlich halt, als Sozialarbeiter bin ich sehr gewohnt, stark selbstreflektiert unterwegs zu sein. Ich bin ja permanent mit mir selber im Gespräch als, sagen wir mal, selbstreflektierter Mensch an den Stellen, ja, wie weit gehe ich jetzt, was ist das Richtige, was ist das Falsche, was kann das für den anderen bedeuten und so weiter und so fort. Also man ist ja permanent in Zwiesprache und das hilft mir, glaube ich, auch tatsächlich in den Momenten immer wieder quasi zu gucken, dass man nicht über die 120-130% geht. Trotzdem ist es weit über 100. Und die Frage ist, wie für mich immer wieder, wie kann ich sozusagen mir auch Auszeiten nehmen? Und die müssen wirklich dann wieder organisiert sein. Also das heißt, diese Auszeiten müssen geplant sein. Und da bin ich, glaube ich, mittlerweile relativ gut, dass auch in meinem Kalender im Großen und Ganzen dann die Zeiten, also freie oder geblockte Zeiten drinne stehen, wo ich dann einfach meinen Sport machen kann oder mein autogenes Training oder meine Atemübungen. Also ich war ja auch unter anderem auf einer Reha gewesen, wo ich ja lernen durfte, was kann ein Körper auch ganz gut tun. Also wie kriegt er die Anspannung, die man vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, aber der Körper trotzdem hat, wieder entspannt. Und das, glaube ich, hat mir echt auch geholfen, da, sag mal, für mich wieder eine Struktur zu finden. Aber die Gefahr ist, dass man das immer weiter neu optimiert und neu übertreibt. Und da habe ich so immer wieder Sorgen, dass das nicht doch denn zu viel wird an der Stelle. Ja.
Was treibt Sie dazu, zu übertreiben, wenn Sie sich selber auch immer wieder einfangen müssen, so wie ich es gerade verstanden habe? Also was ist denn der Motor, der sagt, komm, jetzt noch ein bisschen.
Sag mal, solange mir die Arbeit Spaß macht, mache ich es ja gerne. Also mein alter Anleiter, der hat mir früher mal, als ich noch Praktikant war in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, der hat mir gesagt, Jens Uhr, solange du noch lachen kannst, ist das gut. Also wenn du irgendwann nicht mehr lachen kannst, dann sieh zu, dass du, sag mal, richtig die Veränderung vornimmst. Ne? Und dahinter steht ja schon auch der Spaß oder der Gewinn an der Arbeit. Und solange ich wirklich lachen kann, und das ist für mich das Kriterium, also dann stimmt's. Ne? Und trotzdem weiß ich, dass mein Körper so seine Grenzen halt hat und durfte das ja auch persönlich erfahren und muss trotzdem immer wieder sehen, das, was mich treibt, ist ja wirklich eigentlich die Lust an den vielen Themen oder an den Dingen, die ich so sehe, die man halt angehen kann, wo man was machen müsste, wo man was machen kann. Ich glaube, das jetzt nicht irgendwelchen Bankern zu nahe zu treten, aber wenn es nur um Geldoptimierung geht, scheint mir das relativ eingleisig zu sein. Auch vielleicht erfolgreich, man hat auch sein Geld oder so, aber in diesem sozialen Bereich hat man mit, sag mal, so vielen mitmenschlichen Themen zu tun und die sprechen mich einfach immer wieder an. Oder die, das hatte ich auch gesagt, sind so der Motor, warum ich denn dann doch die Sachen. Ja.
Also dieses Sinnstiftende, was da passiert, genau. Ja, wo sie dann die Wirkung sehen.
Aber es gibt eben auch Momente, wo ich gemerkt habe, das waren ein paar Nummern zu viel gewesen, als Also wenn man dann auch merkt, dass der Körper dann einfach nicht mehr mitmacht. Aber das sind dann auch Ausnahmesituationen. Beim letzten Mal, als so mal infolge des Ukraine-Krieges wir ja dieses Kinder- und Flüchtlingsheim in Berlin aufgenommen hatten, also Brandenburg, wo wir wussten, okay, zu der Aufgabe, die wir jetzt haben, kommt der Krieg und es kommt jetzt ein evakuiertes Kinderheim hier nach Deutschland. Da hat man dann eben nicht mehr drüber nachgedacht, geht es mir damit gesund oder nicht, sondern das musste jetzt aufgenommen werden. Ja, das war gut so. Wir haben es auch erfolgreich gemacht. Die Kinder leben nach wie vor gut hier in Brandenburg und werden dort gut betreut und versorgt. Und mit unterschiedlichsten Akteuren haben wir da Lösungen gefunden für eine Situation, die es so noch nie gab. Also es wurde noch nie irgendwie komplette Einrichtungen übernommen. Aber das hat mir dann doch auch etwas Gesundheit gekostet, ja.
Also bei aller Freude und allem Stolz darüber, dass da was funktioniert hat und eine noch nie dagewesene Leistung erbracht wurde, haben Sie dann hinterher festgestellt, offensichtlich war eine Grenze erreicht.
Genau.
Oder überschritten.
Überschritten, genau.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Um ganz kurz bei den Grenzen zu bleiben und dabei, dass wir hier ja bei den Führungsgefühlen sind, wie fühlt es sich denn an für Sie in der Führungsrolle, wenn Sie merken, dass Sie an Grenzen stoßen, also insbesondere an eigene?
Na, das fühlt sich nicht gut an. Also das ist ja natürlich eine Situation, wo man merkt, okay, hier komme ich jetzt nicht weiter oder hier ist eine Grenze erreicht, ich habe die Kraft nicht mehr oder ich kann das jetzt auch nicht mehr. Dann ist es, glaube ich, wirklich gut, auch zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Also ich habe ja selber auch Vorgesetzte. Also das ist der Vorstand im Caritasverband, dass man das dann halt auch wirklich offen kommuniziert. Und dafür, glaube ich, bin ich auch gut bekannt, also dass ich da jetzt keinem was vormachen. Also, dass ich sage, dass ich weiß, das geht oder hier ist eine Grenze erreicht, wir müssen da jetzt eine andere Lösung finden. Und was mich darin bestärkt, ist, dass wir im Caritasverband dann auch im Prozess auch immer wieder Lösungen gefunden haben. Also, wie können wir das ändern? Mhm. Ebenso, was wir vorhin ja schon hatten, also, dass in Brandenburg zum Beispiel die Jugendhilfe dort jetzt anders organisiert ist, dass das eine Kollegin mitmacht und dort wahrnimmt und ich eben in einer anderen Rolle da bin. Und das sind, glaube ich, so meine Erfahrungen, wo ich sage, das ist auch gut, auch deutlich zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht, also hier geht es nicht weiter. Wir müssen dringend reden und wir müssen dringend eine Lösung finden.
Ich habe deshalb nachgefragt, um es nochmal zu hören, weil es auch viele Menschen gibt, die, also angefangen damit, die ihre Grenzen gar nicht spüren, ja? Also die tatsächlich gar nicht merken, dass sie da gerade dabei sind, eine Grenze zu überschreiten oder längst überschritten zu haben. Mhm. Ja, das heißt, die vielleicht Symptome, die es gibt oder Ereignisse, die es gibt, überhaupt nicht damit in Verbindung bringen, dass da auch Begrenzungen sind. Ja? Oder es gibt viele, die zwar spüren, dass Grenzen überschritten sind und die merken, wie angegriffen, wie erschöpft sie sind oder wie krank sie auch gerade werden, wie belastet sie sind, die aber sich ganz schwer damit tun, das auszusprechen, so wie sie es gemacht haben, weil es auch nicht nur ein hohes Maß an Selbstreflexion verlangt, ja, das zu erkennen und sich selber einzugestehen, sondern auch ein Riesenmaß an Mut braucht, das nach außen zu sagen. Ja, also in einer Gesellschaft, in der insbesondere Führungskräfte auch unter einem riesen Leistungsdruck stehen, zu sagen, okay Leute, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so nicht weitermachen kann, wie ich es bisher gemacht habe und wir müssen eine andere Lösung finden. Da ziehe ich schon den Hut vor, wenn jemand dann in der Lage ist und sagen kann, okay, und hier ist die Grenze. Das muss irgendwie anders weitergehen. Hm. Was macht Ihnen Mut oder was gibt Ihnen diesen Mut?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich, sagen wir mal, ja auch Vorgesetzte erlebt habe, die an dieser Stelle auch akzeptieren, dass es Grenzen gibt. Also, dass ich nicht von meinen Mitarbeitenden alles verlangen kann. Und ganz im Gegenteil, ich auch eine sag mal, Verpflichtung als Leitungsperson und Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeitern habe, ne? Und dieses, sag mal, habe ich bis auf wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen eher erlebt, auch in den Vorgesetzten, die ich erleben durfte, dass da eine hohe Offenheit da war, zu sagen, okay, also wenn es dir nicht gut geht, dann sag Bescheid. Oder wenn da eine Grenze erreicht ist, dann sag Bescheid. Wir können über alles reden. Jeder macht auch Fehler. Ich mache auch Fehler. Dieser Anspruch von Perfektionismus und von Superstärke, also das ist nicht mehr ein Blödsinn. Also das ist, denke ich, ich glaube, ich wäre keine Führungskraft, wenn ich nicht in einem Verband oder bei einem Arbeitgeber arbeiten könnte, wo man das nicht tatsächlich auch versucht zu akzeptieren oder miteinander im Gespräch auch zu lösen. Ne? Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich akzeptiere, dass einer jetzt weniger arbeitet im Sinne von, du brauchst einfach nicht so viel arbeiten. Der andere, der ist ja so doof, der arbeitet mehr, der kann ruhig mehr arbeiten. Nee, darum geht's nicht, ne? Sondern dass man die Arbeit, die wir leisten können, dass wir die auch wirklich so gut es geht leisten können, ne? Und da steht, glaube ich, eher der eigene Anspruch einem manchmal im Wege, ne? Dass man vielleicht einen eigenen Anspruch hat, der viel höher ist als das, was ich wirklich auch leisten kann oder leisten will. Und ich glaube, je älter man wird, desto eher erkennt man, dass man da auch so Grenzen hat. Oder man wird altersweise. Und das Gute ist eigentlich im Alter, manche Sachen kann man durchaus auch mal laufen lassen. Und man wird feststellen, dass so bestimmte Sachen sich denn tatsächlich auch dann doch zum Positiven entwickeln. Häufig wird ja erwartet, dass man irgendwie gleich eine Vorgabe macht oder hier gibt es ein Problem, hier muss jetzt entschieden werden oder Mitarbeiter sagen, so Chef, jetzt entscheide mal, so ich will jetzt nicht mehr. Also, wo man dann sagt, so jetzt lass uns doch mal wenigstens noch eine Nacht drüber schlafen oder ich habe jetzt keine Zeit, das sage ich ja den Kollegen auch. Also jetzt überleg mal selber, was da werden wir
Nein, also ich lache deshalb, warum lache ich eigentlich, weil sie es so gesagt haben, wie sie es gesagt haben. Aber mir kommen dazu zwei Führungsgefühle. Das eine ist, das so abzugeben und loszulassen, ja, und die anderen machen zu lassen. Das verlangt ja, also entweder, dass ich so überlastet bin, dass ich mich tatsächlich überhaupt nicht drum kümmern kann. Ja, dann sage ich so, nach mir die Sinnflut, jetzt macht alle. Wenn ich das aber bewusst tue, dann verlangt das ja zum einen das Vertrauen, dass auch andere das hinbekommen, ja, oder so ein Gefühl von Sicherheit und das sich verlassen können und auch eine gewisse Gelassenheit. Und wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder wenn die das anders lösen, als ich das gelöst hätte, dann ist es ja vielleicht trotzdem in Ordnung. Oder wer weiß, vielleicht sogar noch besser, als ich selber gelöst hätte.
Man muss es ja immer vom Ergebnis her sehen. Also ich glaube auch, dass die Ergebnisse wirklich immer gut sind. Also es gibt selten schlechte Ergebnisse. Und und dann gibt es natürlich Kollegen oder auch andere Leitungskollegen bei uns, die wollen dann immer ganz schnell das haben, ne? Und dann, die machen dann Druck und manchmal auch ein bisschen unnötig Druck, ja. Andere, oder ich sage auch, kommt, es läuft. Also entscheidend ist, dass wir in Bewegung sind, ne? Also dass wir sozusagen Schritt für Schritt, wir müssen einfach auch die Wege und die Schritte gehen und nicht mal gleich sagen, aber ich will jetzt sofort das Ergebnis haben, sondern wir müssen halt auch einfach Zeit haben, die Dinge auch, sag mal, sich entwickeln zu lassen oder bearbeiten zu lassen, ne? Ich kann die Ungeduld von manchen auch verstehen. Das hat ja auch was mit Fragen von Sicherheit, aber auch Unsicherheit zu tun. Also wenn ich jetzt schnell ein Ergebnis haben will, der Kollege soll jetzt sofort, aber eigentlich alles stehen und fallen und liegen lassen und muss mir jetzt einen Bericht schreiben oder keine andere Position oder sowas, dann geht es ja eigentlich nur darum, dass ich die Sicherheit habe, dass für den Fall, dass ich das dann mal brauche, auch das Papier irgendwo am Tisch liegen habe. So. Und der Kollege hat alles fallen und liegen lassen, hat sich da hingesetzt, hat was geschrieben und dann wird das nicht gebraucht. Das ist dann eine Katastrophe. Für den, der es gemacht hat, ja.
Ja, für die Tonne produziert. Hm.
Und da, glaube ich, ist es gut, wirklich gemeinsam auch zu sagen, wir sind immer gut auf dem Weg. Ich glaube, da vermittle ich auch die nötige Ruhe, die man dann manchmal in diesen wilden Zeiten, die man dann immer jetzt, oder die werden ja gefühlt immer wilder, aber es ist vielleicht auch nur subjektiv, dass man da sagt, lasst uns wirklich die verabredeten Schritte auch einfach durchgehen und dann sind wir sozusagen am Ende, haben wir auch ein Ergebnis, womit wir dann wirklich gut arbeiten können.
Naja, fallen mir gleich ein paar Kalendersprüche zu ein, angefangen von in der Ruhe liegt die Kraft bis hin zu hast du es eilig, gehe langsam. Aber das heißt, aber grundsätzlich würden Sie sagen, Sie sind ein geduldiger Mensch?
Ja und nein.
Aha. Warte mal, Sie sind doch gar kein Jurist. Ja, worauf kommt es denn jetzt an?
Also ich habe schon Geduld damit, dass ich weiß, wenn ich weiß, dass die Kollegen am Arbeiten sind, dass ich Geduld habe, dass da auch ein Ergebnis kommen wird. So. Und jeder ist auch wieder anders gestrickt. Manch einer braucht eine Erinnerung und manch einer braucht, da habe ich sofort auf den Tisch. Also der, wie es immer so ist, ne? Der eine, der sagt, ich kriege eine Aufgabe, dann will ich sie lieber gleich erledigen, habe ich sie vom Tisch. Und der andere sagt, okay, ich kriege eine Aufgabe, bis wann muss ich die denn erledigt haben? Ach, dann setze ich mir die genau Punkt auf diesen Zeitpunkt. So. Also von daher glaube ich, bin ich, was das betrifft, eher geduldig, also oder lasse das auch zu, so wie jeder arbeitet und jeder machen kann. Ne? Wo ich dann ungeduldig werde, ist, wenn wir jetzt abgesprochen haben und da kommt aber nichts oder es dauert zu lang oder die Denkschleifen mancher Kollegen sind dann nochmal ein paar Schleifen mehr, so viel brauche ich jetzt aber gar nicht. Also es ist ja immer, hatte letztens auch so einen Kollegen, der sagte, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so unbedingt alles machen will, weil das ist ja noch alles unklar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll da jetzt was schreiben, in welcher Tiefe soll ich das dann machen? Und wenn ich das in der Tiefe mache, dann habe ich auf einmal so viel zu schreiben, um Himmels Willen, ist schon zu viel, dann lasse ich es lieber. Ne? So. Nur man sagt, naja, die Fachexperten sind ja die, die wirklich jeden Baum im Wald kennen, ne? Aber den Wald schon gar nicht mehr sehen. Und das macht das Problem dann halt aus. Ne? Als wenn einer, wenn man von draußen drauf guckt und sagt, Leute, ich brauche eigentlich nur eine Beschreibung des Waldes und nicht jedes einzelnen Baumes. Und dann klickt bei manchem auch wieder und sagt, okay, ja, dann ist es gut. Und dann wäre ich schon ungeduldig, wenn ich dann merke, dass da Widerstände sind, die ich dann manchmal gar nicht verstehe oder wo ich dann sage, so, versuch's doch mal ein bisschen einfacher zu denken und nicht so kompliziert. Ja.
Einfach und weniger kompliziert sind jetzt Stichworte, die mich nochmal an den Beginn unseres Gesprächs zurückführen, wo es ja auch viel um Klarheit und Orientierung ging. Und ich habe ein, naja, Spiel ist zu viel gesagt, eine kleine Challenge, nennen wir es mal so, für Sie vorbereitet. Und ich hoffe, Sie nehmen an. Aber ich stelle erstmal die Frage, wie sehr arbeiten Sie bei der Caritas schon mit KI?
Also wir sind gerade dabei, uns mit KI intensivst zu beschäftigen. Wobei ich da, glaube ich, einer der wenigen bin, der sich schon sehr intensiv mit KI beschäftigt. Und meine Kollegen sagen, ist ja auch immer interessant, dass, sag mal, die Range im Bereich der Mitarbeiterschaft so groß ist, so zwischen, ich finde das total spannend, lass uns mal was machen. Bisschen, also das mache ich erst, wenn du mir das anweist, dass ich es machen muss, ja. Genau. Das finde ich dann total spannend, wo ich dann immer denke,
Okay, auf Anweisung. Und wenn Sie KI nutzen, dann was ist das? Ist es ChatGPT oder Sie irgendwie, inwiefern greifen Sie darauf zurück?
Unterschiedlich, also ChatGPT habe ich genutzt, genauso Perplexity. Und wir haben jetzt bei uns im Verband halt auch den Copilot von Microsoft und sind gerade dabei, den auch im Verband wirklich jetzt einzusetzen. Das ist noch so eine Testphase, in der wir da gerade sind, auch mit Microsoft zusammen. Ich habe den Eindruck, dass Microsoft tatsächlich uns den Co-Pilot dann auch passend machen wird für die Arbeit innerhalb der Caritas. Ja, also ich finde das total praktisch, wenn man so Berichte schreiben muss oder was zusammenfassen soll oder so in der Richtung. Oder ein Grußwort musste ich letztens auch mal wieder schreiben oder ein Vorwort für irgendeinen Sachbericht oder was weiß ich. Und das unterstützt schon ganz gut.
Also es ist tatsächlich eine Erleichterung. Genau. Ne? Ich gestehe, ich gehöre zu denen, die sich damit eher schwer tun, weil ich mir immer einbilde, ich müsste Dinge einmal selber durchdacht und selber aufgeschrieben haben, weil das dann für mich der Lernprozess ist, mit dem Dinge abgespeichert werden. Aber auch ich fange an zu begreifen, dass man sich zumindest eine Inspiration holen kann und dann eben nochmal drüber bügelt und auf jeden Fall auch nochmal selber nachdenkt. Aber man kann so ein bisschen die Angst vom weißen Blatt Papier auch wegnehmen.
Definitiv. Also
schon mal was dastehen haben und darauf dann aufsetzen.
Ich fand das jetzt zum Beispiel interessant, also mal so by the way, weil das jetzt relativ neu ist, dass wir das auch im Outlook zum Beispiel einsetzen können, ne? Dass da hilft sozusagen die KI einem beim Schreiben der E-Mails. Also,
ja.
Und das in zwei Funktionen. Also das eine ist, das schreibt mir doch mal schnell mit den Stichworten eine E-Mail, so, und dann macht er mir einen Vorschlag für die E-Mail. Oder als Coaching-Funktion. Das heißt, ich habe eine E-Mail geschrieben und dann schlägt mir die KI so als Coach vor, also du könntest das, die Ansprache ganz anders machen. Hier im Text hilft ein bisschen mehr Struktur, aber überlässt mir sozusagen, wie ich es mache.
Okay.
Sehr interessant an der Stelle. Also ich bin gerade so wieder dabei, wo ich denke, wow, faszinierend, was da alles geht. Man muss natürlich wissen, meine Kollegen wissen das auch. Ich habe ja einen technischen Grundberuf, bevor ich Sozialarbeiter geworden bin. Und da habe ich so eine gewisse Affinität auch zu diesen ganzen Geschichten. Ne?
Das hilft.
Und das hilft. Es hilft mir. Es hilft sicherlich auch uns in der Abteilung mit den Kollegen, weil ich dann einfach sage, komm, lass uns damit arbeiten. Und ich mache das mal so und dann komm mal hierher, hast schon mal gesehen und so. Und es hilft uns jetzt aber auch grundsätzlich, sag mal, in diesen ganzen KI-Fragen, weil das sind ja nochmal wirklich auch Prozesse, die, sag mal, jetzt auch hier in der Gesellschaft uns weiter bewegen werden, wo wir uns auch mit der sozialen Arbeit nochmal intensiver mit auseinandersetzen müssen. Also jetzt nicht nur KI und Robotik in der Pflege oder so, sondern das hat auch und wird auch Auswirkungen haben auf unsere Beratungstätigkeit.
Mhm.
Da bin ich gerade auch wieder sehr intensiv mit unserer Hochschule dabei, also der Katholischen Hochschule für Sozialwesen, uns abzustimmen, eine Veranstaltung zu konzipieren, um genau diese Fragen von KI in der sozialen Arbeit aufzunehmen und auch dann weiterzuentwickeln und weiterzuführen.
Also das heißt, keinerlei Berührungsängste, die Sie da haben, sondern eher eine Neugier, was da geht und auch eine Lust am Ausprobieren.
Auf alle Fälle. Immer.
Das können Führungsgefühle sein.
Immer wieder gerne.
So hat.
Genau. Beschreib mir mal die Gefühle bei Christine
die, Gefühle,
die ich jetzt habe.
Ja, das wäre doch super. Also haben Sie gerade ChatGPT auf oder was ist Perplexity denn? Die Antworten?
Ja.
So, was will Frau Bär jetzt hören?
Ja.
Nein, ich habe gedacht, wir probieren es tatsächlich mal aus und machen so ein kleines KI-Duell in Anführungsstrichen zu dem einen oder anderen Begriff. Ja, ich habe mal drei rausgesucht im Vorfeld. Ich habe die KI gefragt, also in dem Fall ChatGPT, welche fünf Begriffe assoziierst du mit dem Begriff Klarheit im Führungskontext? Was glauben Sie, spuckt ChatGPT aus? Nicht nebenbei gucken.
Nein, ich habe mir aufgeschrieben. Da bin ich das ganz analog.
Herr Scharf, es wird nicht geschummelt.
Ich schummel nie.
Na, okay. Was glauben Sie zum Thema Klarheit? Was könnte ChatGPT da sagen? Haben Sie eine Fantasie? Was spucken die aus?
Also zu Klarheit, glaube ich, könnte ChatGPT auch schon so sinngemäß, also erstmal grübel, grübel, grübel und dann...
Okay. Ja, den Prozess muss man abbilden, das ist super, dass
genau.
Sie das...
Also, würde dann ChatGPT sagen, also ich würde vorschlagen, unter Klarheit folgende Assoziation zu verstehen.
Mhm.
Erstens, unter Klarheit verstehen wir so etwas wie deutliche, einfache Ansprache. Zweitens könnten wir unter Klarheit verstehen auch Formen von Verlässlichkeit. Drittens könnten wir unter Klarheit benennen, dass ich lese jetzt nicht ab, also das ist jetzt...
Ich für alle Hörerinnen da draußen, ja, also soweit ich das hier beurteilen kann, tut das nicht. Es sei denn, er hat einen Teleprompter angemacht, aber ich glaube, das geht nicht. Aber okay, also druckreifes Formulieren gehört auch zu Führung.
Gehört auch zu ChatGPT mal dazu.
Also klare Ansprache, Verlässlichkeit,
genau.
Haben Sie?
Verlässlichkeit.
Haben Sie noch einen?
Auch Beständigkeit, Sicherheit und Vertrauen.
Hm? Wie viele Treffer, glauben Sie, hatten Sie wirklich?
Null.
Nein. Sie hatten einen. Das Vertrauen hatten Sie gemeinsam.
Mhm.
Ja, aber ich finde, selber denken lohnt sich. Ich fand Ihre Punkte nämlich super. Also um mal abzugleichen, ja, ChatGPT hat ausgespuckt, als ich gefragt habe, übrigens zu unterschiedlichen Zeiten habe ich festgestellt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Ja.
Naja. Mhm.
Transparenz im Sinne von offener Kommunikation und nachvollziehbaren Entscheidungen. Also ich glaube, das entspricht so ein bisschen Ihrem ersten Punkt der Ansprache. Ne? Zielorientierung, klare Ziele und Prioritäten, die alle Mitarbeiter verstehen. Der dritte Punkt bei ChatGPT war Verantwortlichkeit, eindeutige Zuordnung von Aufgaben und Verantwortungen. Der vierte Punkt ist Feedback, regelmäßige Rückmeldungen zur Förderung von Verständnis und Verbesserung. Also ich lese ab. Und der letzte Punkt ist Vertrauen, Schaffung eines Umfelds, in dem Teammitglieder offen kommunizieren können.
Mhm.
Ich muss gestehen, ich finde tatsächlich Verlässlichkeit, Beständigkeit und Sicherheit auch gute Punkte beim Thema Klarheit.
Also ChatGPT ist auch nicht ganz falsch. Gerne. Also
ja. Ich meine, kann man mal machen, was die so sagen, aber.
Ja, aber das, sag mal, ist ja wieder ein gutes Beispiel dafür, dass um so Ideen vielleicht auch zu bekommen oder auch da nochmal so eine Struktur sich dann zu geben. Was kann das denn bedeuten, wenn ich mich denn damit beschäftige? Also ChatGPT da wirklich ganz gut ist. Also,
haben Sie Lust auf noch einen Begriff?
Na, dann schießen Sie mal los. Ich schreibe es mir gerade wieder auf. Also ich habe ihn
Also die Frage war jetzt die gleiche, nur mit dem Begriff Orientierung. Also ich habe gefragt, welche fünf Begriffe assoziierst du mit dem Begriff Orientierung im Führungskontext?
Orientierung im Führungskontext. Also das würde ich auch mit einer klaren Aufgabenbeschreibung und Zielformulierung verbinden und einer klaren Beschreibung von Zuständigkeiten. Also wer macht was, bis wann, wohin und wofür. Auch sozusagen, gut, das ist natürlich klar, Transparenz kam ja vorhin schon, letztlich auch nochmal eine Klarheit, wie es zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist oder wie quasi auch die Aufgabe zustande gekommen ist. Warum muss eine Aufgabe erfüllt werden? Naja, das ist immer so die Frage, braucht es dafür einen Leithammel oder nicht? Also sozusagen muss Leitung eine Orientierung geben? Muss sie selbst Orientierung sein? Ich glaube, dass Leitung das durchaus sein sollte. Also ich kann nicht, sag mal, von Mitarbeitern Dinge erwarten, die ich selber nie machen würde. Also gut, jetzt so bezogen auf Verlässlichkeit, also so auf, sag mal, die sozialen Skills, die man halt hat.
Also nicht fachlich, sondern auf Sozialverhalten.
Genau.
Auf den Leithammel komme ich gleich nochmal zurück, aber um Ihre Punkte herzunehmen, diesmal war kein Treffer dabei. ChatGPT hat was anderes gesagt, was aber nicht so weit weg ist. Der erste Punkt, den ChatGPT genannt hat, war Richtung. Und zwar klare Vorgaben und Ziele für die Teamentwicklung.
Mhm.
Das fand ich auch interessant. Der zweite Punkt, einer, über den wir in verschiedenen Kontexten schon diskutiert haben, ist Strategie. Langfristige Planung und Ausrichtung der Organisation. Der dritte Punkt bei ChatGPT waren Prioritäten, Fokussierung auf die wichtigsten Aufgaben und Projekte. Das ist, glaube ich, der Punkt, den Sie auch beschrieben haben, wo Sie sagten, es geht um Klarheit der Aufgaben und Ziele. Punkt 4 finde ich spannend, hat vielleicht, ich weiß nicht, ob das in die Richtung Ihrer Leithammelfrage geht. ChatGPT spricht von Mentoring, Unterstützung und Anleitung für Mitarbeiter zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Und der letzte Punkt bei Orientierung, der macht mich wirklich nochmal nachdenklich, ist Anpassungsfähigkeit. Flexibilität, um auf Veränderungen und Herausforderungen reagieren zu können. Das hat mich tatsächlich, also da habe ich auch, als ich das gelesen habe, habe ich ungefähr Ihr gesagt. Ja, wie interpretieren Sie das, wenn Sie das hören? Anpassungsfähigkeit, Flexibilität?
Also das ist als Orientierung Anpassungsfähigkeit. Da kann ich nichts mit anfangen.
Also ich würde es jetzt so ich finde es auch schwierig. Ja, ich versuche wirklich so eine Brücke zu bauen, aber die einzige Erklärung, die ich dafür finde, ist zu sagen, okay, in Zeiten, die sich schnell ändern, gilt es, transparent zu machen, warum sich Dinge ändern, warum wir etwas angepasst haben. Aber hier finde ich auch, ChatGPT, nee, hast du nicht ganz so gut gemacht. Bin ich nicht zufrieden. Hätte ich lieber selber nachgedacht und mich mit ihnen ausgetauscht. Ja.
Für mich ist, sag mal, Flexibilität in der Anpassungsfähigkeit, das hat für mich eher, sag mal, eine andere Konnotation, die so in Richtung Beliebigkeit geht. Und ich glaube, die Frage ist ja für mich immer die auch gewesen, wie klar kann ich sein? Also muss ich permanent mich anpassen oder kann ich sagen, Moment, also das ist jetzt meine Haltung, meine Meinung, da stehe ich auch zu und werde sozusagen auch diese Haltung, die ich habe, auch konsequent verfolgen und durchsetzen. Und das hilft mir jetzt im beruflichen Alltag genauso wie im persönlichen Alltag. Also ich bin ja auch in einer ehemaligen DDR groß geworden und hätte ich da nicht eine klare Haltung gehabt zum System damals, auch zu dem klaren, sag ich mal, Verständnis, dass ich da nie in dieser Armee dienen werde, dass ich Bausoldat nur werden kann, dass ich klar war, dass ich kein Abitur machen kann. Ne? Also das hat alles Konsequenzen gehabt, dass ich eine klare Haltung habe. Und wenn ich jetzt höre, das ist irgendwie anpassungsfähig, also da merke ich so, stopp, also das, sag mal, dass man Aufgaben verändert und sie dann entsprechend anpassen muss, das ist ja okay. Aber wenn es, sage ich mal, um Persönlichkeiten, um ja wirklich Haltung geht, also da, glaube ich, hilft es uns nicht, dass wir, sagen wir mal, super flexibel sind, weil dann sind wir in der Haltung nicht mehr erkennbar. Und ich wünschte mir bald wieder mehr Haltung. Also das, glaube ich, in der heutigen Zeit ist das mehr denn je wichtig, dass wir klare Haltung zeigen.
Da bin ich bei Ihnen. Gerade dieses Haltungsthema, klare Positionen haben, also eine Schwierigkeit an Positionen und an einer klaren Haltung ist ja, dass es auch schnell unversöhnlich wird. Deswegen, und so würde ich dann die Flexibilität da ins Spiel bringen, dass zu einer klaren Haltung für mich auch gehört, ich kenne mich selber, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß aber auch, dass andere da nicht stehen müssen, sondern dass andere gute Gründe haben, woanders zu stehen. Und im Idealfall weiß ich auch, warum ich eine bestimmte Haltung habe. Also auch da geht es wieder um eine Bewusstheit, mit der ich unterwegs bin. Ja? Und Haltung ist dann eben was anderes als eine Meinung, die ich am besten noch ungefragt auströte. Ja? Sondern tatsächlich ist das diese, für mich diese innere Stärke und diese innere Gewissheit, aus der heraus ich handeln kann. Ja? Ich finde, das darf sich auch ändern. Mein Anspruch an mich wäre und auch an Führungsleute, wenn sie die Haltung ändern, ist, dass dann nachvollziehbar wird, warum man Einstellungen und Haltungen geändert hat.
Genau, das im Arbeitsbereich muss das klar erkennbar und auch klar gekennzeichnet werden, ne? Also wo man Haltungsänderungen vollzieht, aber bis oder umgekehrt, es wird ja von Leitungen immer wieder erwartet, auch klare Haltung zu zeigen. Also wie stehen wir als Caritas, sage ich mal, zu diesen ganzen politischen Veränderungen, die wir jetzt erleben? Ne? Also wie gehen wir mit Menschen um, die wirklich eher eine rassistische Grundeinstellung auf einmal haben? Ne? Und da erwarten auch die Mitarbeiter von uns, dass wir klare Haltung zeigen. Ne? Wo wir uns ja dann auch engagiert hatten in dem Zusammenhang mit Brandenburg, zeigt Haltung oder mit Herz und Hand für Nächstenliebe und Demokratie oder so. Das sind ja nicht nur Slogans, die wir quasi mal eben so, weil es total cool ist, mal in die Welt bringen, sondern dahinter steht ja auch unsere Haltungs- und Verbandsphilosophie, die wir ja auch darstellen müssen. Und dafür brauche ich auch starke Leitungspersönlichkeiten.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Also eigentlich geht es ja darum, auch eine, ich weiß nicht, ob der Begriff zu groß ist, eine Weltanschauung zu teilen. Ja, und wirklich Einstellungen zu haben, oder ein Wertekonstrukt
zu teilen,
ein bestimmtes Menschenbild zu teilen. Wenn ich Ihnen zuhöre und Sie gerade nochmal beschreiben, in welchen wirklich existenziellen Fragen in Ihrer Branche auch diese Haltungsfragen anstehen, dann hat das ja wirklich, ich bin aber bei den Konflikten, hat es Konfliktpotenzial? Also wie gehen Sie damit um, wenn Sie tatsächlich auf völlig andere Haltungen stoßen, von denen sie glauben, die sind wirklich nicht kompatibel mit denen ihrer Organisation. Und ich meine jetzt weniger im Außen, in den Gremien, sondern auch im Inneren. Oder ist das weitestgehend homogen, dass das gar nicht so ins Gewicht fällt, diese Frage?
Na, innerhalb quasi meiner Mitarbeiterschaft, für die ich Verantwortung habe, ist es tatsächlich eher homogen oder homogener. Und da gibt es aber trotzdem Konflikte. Also das ist ja jetzt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Also, und die Frage ist, wie kann man wirklich diese Konflikte lösen, die dann da sind? Und das ist, sagen wir, eins der herausforderndsten Aufgaben, die wir oder die ich letztlich auch mit meiner Kollegin hier gemeinsam immer wieder habe. Weil die Konflikte, die, sagen wir, sind ja immer in unterschiedlichen Ebenen. Ne? Mhm. Also es gibt einen Fachkonflikt, ja, zwischen dem inhaltlichen Aspekt einer Arbeit und dem finanziellen Aspekt einer Arbeit und vielleicht noch dem rechtlichen Aspekt einer Arbeit. So, das heißt, diese Gemengenlage von außen betrachtet wunderschön, da habt ihr doch alle Ressourcen zusammen, da kommt ihr doch zu einem super Ergebnis, aber diese Themen werden ja immer über Personen sozusagen vermittelt und diesen Konflikt aufzulösen ist, sag ich mal, eine der großen Herausforderungen, die immer wieder da ist, also auch in bestimmten Themenkonstellationen, wenn sich neue Gesetze ergeben oder neue Gesetze sind erlassen, die jetzt umgesetzt werden müssen, ne? Wo man im kleinen Zirkel sich schon einigen muss, sagen wir innerverbandlich, ja, dann muss ich mich aber auch noch einigen mit den anderen Verbänden und dann muss ich mich noch einigen mit, weiß ich jetzt, Verwaltungen oder Ministerien, die dann auch noch immer Interessen haben, so. Das birgt viele Konflikte und sage ich mal, die Lösung, sagen wir, die Kompromissfähigkeit aller Kollegen ist dann meistens immer auf das Äußerste, also auf den, ja, auf die äußerste Kante genäht. Ja. Ne?
Also klingt danach, als bräuchte man A, einen wirklich langen Atem, ja, und einen langen Geduldsfaden. Aber tatsächlich klingt auch danach, als bräuchte man eine, ich suche nach dem richtigen Wort, vielleicht ist es wieder eine Gelassenheit, ja, also die Fähigkeit auszuhalten, dass andere anderer Meinung sind und trotzdem man beharrlich nach gemeinsamen Lösungen weitersucht.
Genau, und das ist, glaube ich, also da können wir halt auch immer unterstützen, sagen wir auch die Kollegen bei uns vor Ort, auch manchmal getrennt, auch durch Einzelcoachings oder Supervision. Das hat ja neben dem inhaltlichen Aspekt, hat es ja auch immer einen persönlichen Aspekt und das muss man dann auch klar haben. Diese Klarheit, glaube ich, für die Kollegen ist dann, gerade wer jetzt nicht so aus dem sozialen Bereich kommt, dann auch hilfreich. Also dass es auch durchaus persönliche Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gibt.
Um nicht zu sagen, wir sind alle nur Menschen. Ja? Also genau. Führungskräfte sind auch nur Menschen.
Auch nur Menschen.
Und Mitarbeitende sind auch nur Menschen.
Also ja, genau.
Mit Grenzen, mit Vorlieben, mit ganz vielen Erwartungen. Herr Scharf, das war ein Rundumschlag in die Welt der Caritas, der Gremien, der Interessenvertretung und der Führungsrolle in der Mitte all dessen. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den Sie uns da gegeben haben.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank für Ihre Inspiration zum Thema Grenzen erkennen, Grenzen aussprechen können, klar bleiben, gelassen bleiben und für Ihre Ermutigung, sich doch auch mal an die KI ranzuwagen und da vielleicht die eigene Komfortzone zu überschreiten und einen Schritt zu wagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Behrn.
Dann bleibt mir nur, das zu sagen, was ich am Ende immer sage, an alle, die da draußen zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, empfehlt ihn gerne weiter, lasst ein Sternchen da. Und wenn ihr Lust habt, selber mal über eure Führungsgefühle zu reden und das vielleicht nicht vor laufendem Mikro tun wollt, sondern in ganz geschütztem Rahmen. Man kann mich auch fragen und man kann solche Gespräche auch mit mir alleine führen. Schreibt mir eine Nachricht an christiane@führungsgefühle.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Behr. Eine Produktion der Podcastbude.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.